Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der Folge Nummer 4 vom Jojo Podcast.
Hallo, auch von mir.
Genau, herzlich willkommen, lieber Johann, zurück, gesund zurück aus dem Skiurlaub, ohne sich was gebrochen zu haben. Respekt. Ich würde mir dabei Kreuzbänder reißen. Genau, heute unter anderem mit diesen Themen. Eigentlich bräuchte man jetzt so einen nice Interloop, aber als erstes Thema bequatschen wir die Türkei in Afrin, in Syrien, den ganzen Konflikt da unten. Und damit einhergehend auch die Yücel-Entlassung und was vielleicht Deutschland für Deals getroffen haben könnte. Als zweiten Punkt gehen wir auf, was haben wir, Luftverschmutzung, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Luftverschmutzung in Deutschland ein. Da gibt es Studien, neue bzw. alte Studien, die jetzt erst ans Licht kommen. Als dritten Punkt besprechen wir dann den DFL, ja, nicht Skandal, aber die strikte Weigerung des DFLs, da die Gelder zu zahlen an die Kommunen für die Polizeieinsätze bzw. das Gerichtsurteil vom was war das, Landgericht Bremen?
Oberlandesgericht, glaube ich.
Und als vierten Punkt noch eine kleine, schöne bürokratische Anekdote aus unserem schönen Deutschland, das die Fischer in der Ostsee betrifft. Aber dazu später mehr. Steigen wir doch gleich mal ein und fliegen runter in den Süden nach Afrin. Johann, was geht denn da bitte ab?
Ja, also in Afrin haben wir jetzt zurzeit den Fall, dass ein NATO-Mitgliedstaat, soweit ich weiß, ohne UN-Mandat nach Syrien geht. Und zwar nicht gegen Assad direkt, sondern gegen die Kurden, die in Syrien leben. Da hat ja der Herr Erdogan schon öfter mal durchblicken lassen, dass er die Kurden nicht so gerne hat. Die werden ja auch in der Türkei relativ stark unterdrückt. Und ja, da will er jetzt die Stadt Afrin belagern und jetzt fühlen sich die Kurden da so stark unter Druck gesetzt, dass sie sich mit ihrem Feind verbünden. Also mit dem syrischen Regime, die haben da jetzt ihr Militärarsenal vorgefahren, um denen zu helfen, was ja schon mal zeigen sollte, wie komisch diese Lage, oder was heißt komisch, komisch ist da vielleicht der falsche Begriff, sondern wie skurril das da alles abläuft. Also wenn Feinde sich verbünden, um einen anderen in dem Fall Feind für die Kurden verbünden, ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und wenn also sich da geht es jetzt gerade so richtig zur Sache.
Ja, und daran sieht man ja auch, wie sich das schnell echt drastisch entwickeln kann. Ey. Und dann kommt nochmal das Perverse dazu, dass sich beide mit deutschen Waffen abschießen.
Naja, zumindest die Kurden und ja. Die Türken. Ne? Also die Syrer haben ja hoffentlich keine deutschen Waffen.
Ja. Könnten eher aber auch.
Russisches Gerät.
Ja, gut, das stimmt.
Ja, und dann, also ich meine, da hat sich jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, öffentlich noch nicht viel dargestellt, wie das jetzt abläuft da unten. Also ich habe noch nichts mitbekommen. Aber was mich wahnsinnig schockiert und auch UNICEF, die ja eine Meldung ohne Worte gebracht haben, ist, dass in Syrien, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen von dem Gebiet, in einer Enklave quasi in Syrien, in der Nähe von Damaskus, die Zivilbevölkerung einfach bombardieren, schon wieder. Also da sind innerhalb von 48 Stunden so viele Menschen ums Leben gekommen, verletzt worden, Kinder sind getötet worden, Frauen, Männer, die nichts mit dem Krieg zu tun haben wollen. Also das ist so abgefahren. Und da hat ja heute, gab es ja die Regierungserklärung zu den Brüssel-Aktivitäten, das war hier, hieß EU-Sondergipfel in Brüssel, der jetzt bald stattfinden soll. Und da hat die Bundeskanzlerin auch nochmal klar gemacht, dass sie das zutiefst verurteilt, was da abgeht. Dass sie das überhaupt nicht toll findet. Und ja, wer weiß, ob das, also wenn das weitergeht, ob da vielleicht die Bundeswehr dann doch mal verstärkt eingreifen wird. Also wünschenswert natürlich nicht als Pazifist, ne? Aber.
Tja,
wenn das
und
so
da,
geht, ist echt notwendig.
Also, da guckt man sich schon wieder das Friedensprojekt Europa an. So, Merkel sagt auf der einen Seite, ja, das finde ich gar nicht gut, aber dann ist die logische Schlussfolgerung heutzutage, ach, wir müssen da dann wohl mehr Truppen hinschicken. So,
Ja, aber was willst
das
du
ist.
machen? Also ich meine, Hitler ist auch nicht gefallen, nur weil die Amis gesagt haben, dass es böse ist, was er macht. Also da an einem bestimmten
Ich
Punkt
würde
ist halt die
irgendwie
Diplomatie auch
alles,
gescheitert,
ich würde
glaube
alles
ich.
über Wirtschaftssanktionen regeln oder also
Aber
versuchen halt zu regeln. Halt,
die
erstmal
Wirtschaftssanktionen, die einzigen wirklich wirksamen Wirtschaftssanktionen sind ja die gegen Russland. Und die werden nicht damit begründet, dass sie Assad stützen, sondern damit begründet, dass sie am Osten Euro im Osten der EU Krieg führen. Also weiß ich nicht, ob das so sinnbringend ist. Ich meine, Russland ist ein riesiges Land, die kommen auch alleine zurecht, glaube ich.
Na, du könntest ja auch erstmal mit den, ne, was offensichtlich ist, mit den Rüstungsexporten aufhören. Na gut, dann würden die, also wenn man halt dagegen ist und wenn man das
Ja, gut,
so,
aber
so
die
scheiße
Waffen sind ja
findet
schon
wie.
da. Weißt du?
Ja klar, nur. Ja, aber da kommt man jetzt ja schon gleich wieder auf vielleicht diese Deals, die da auch Gabriel getroffen hat. Da kommen jetzt ja immer noch weitere Waffen runter. So. Und ganz schön viele deutsche Waffen. Es wird auch gemunkelt, ob da unten jetzt sogar hier eine Fabrik gebaut wird von Deutschland, von
Ja,
Hitlerkopf.
Rheinmetall
Ne?
baut
Ja,
da gerade.
locker. Nur
Und das ist
jetzt halt
halt auch
durch
eine
die Yücel.
Tochterfirma, die in der Türkei sind und so. Die bauen dann halt die Rheinmetallpanzer direkt in der Türkei.
Ja.
Dadurch musst du keine
Und da
Exportsteuer
zählt
aufnehmen.
es dann auch nicht mehr als Rüstungsexport, weil es ja da gebaut ist.
Ja, genau.
Das ist so abgefahren. Aber
Tja.
dass jetzt durch die Yücel-Entlassung, dass es da ja schon Gespräche im Vorfeld gab mit Gabriel und Erdogan, wie jetzt herauskam. Und da sind halt, also ganz im Ernst, da sind halt locker Deals gelaufen, die da der Türkei jetzt neue Waffen oder Panzer und alles versprechen. Das ist, also.
Ist naheliegend, aber beweisen kann man das, glaube ich, nicht.
Ja,
Das
aber
ist das
es ist halt
Problem.
schon, ne?
Ja,
Es ist
klar,
schon
es
so,
ist sehr seltsam. Also,
Yücel kommt genau nach einem Jahr frei. Das ist doch eine krasse. Ja, ich weiß nicht.
ja, aber ich weiß auch nicht, wie das Recht in der Türkei ausgelegt ist. Also, wenn du da ein Jahr Untersuchungshaft anbringen kannst, ohne dass eine Anklage vorliegt, dann ist das ja, wie sie immer betont haben, rechtsstaatlich. Ist dann halt
Ja,
die Frage,
kann es halt nicht sein. In Deutschland wäre das halt nicht rechtsstaatlich.
ja,
Und
aber in der Türkei vielleicht. Es geht
ja,
ja nicht um Deutschland.
aber es ist so krass, wie Deutschland sich halt nicht so gut dagegen positioniert. Dann kommen Aussagen von so, ja, wir haben das hier ja diplomatisch gelöst und sehr, sehr, sehr gut, wie da auch die türkische Regierung dann gehandelt hat. Und sie sind ja auch auf uns zugekommen und wir bewegen uns zueinander. Das sind halt viel zu freundliche Worte für den Scheiß.
Ja, vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass Yücel ja, als er dann in Deutschland gelandet ist, auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel gelandet ist. Nicht etwa auf dem normalen Teil, sondern auf dem militärischen. Also enorm abgesichert und abgeschirmt. Also ich weiß nicht, inwieweit da auch Angst war.
Es hat auch noch kein Vertreter der Bundesregierung mit ihm geredet. Oder so. Er ist ja dann gleich ausgewandert. Oder halt auf jeden Fall weg aus Deutschland.
Oh, krass. Das wusste ich gar nicht.
Ja, er ist jetzt
Ja,
irgendwo mit seiner
was ist jetzt?
Familie. Irgendwo, also mit Familien und Angehörigen, aber an einen Ort, den er, glaube ich, nicht preisgeben will.
Ja, kann man ja verstehen. Ich finde es auch, das haben wir jetzt gar nicht besprochen vorher, aber ich fand es auch krass, wie auf der Münchner Sicherheitskonferenz dann Cem Özdemir als Terrorist bezeichnet worden ist und von einer eigenen Polizeieskorte begleitet werden musste, nur weil halt die Türken gesagt haben, jo, der ist scheiße, den wollen wir hier nicht haben. Im gleichen Hotel, weißt du, so die Türken sind hier zu Gast und meinen, ein deutscher Staatsbürger, der irgendwann mal oder der halt türkische Eltern hat,
Der halt
dass
einen
der dann
türkischen Namen
irgendwie,
hat, ne? So.
ja, so, dass der dann halt so kritisiert wird. Ich meine, es ist ja nicht der einzige Mensch in
Ja,
Deutschland, der irgendwie Kritik übt an dem,
da müsste
was.
es doch, wenn es da nicht solche Deals geben würde, müsste doch die Bundesregierung sagen, ey, yo, richtig harte Worte ergreifen und dem
Machen
wirklich
sie
sagen,
auch, das haben sie auch. Also da hat jede
ja, aber ja, das halt.
Regierungsfraktion und auch andere Fraktionen haben das kritisiert und da sind sie, glaube ich, einhelliger Meinung, dass es nicht sein kann, dass ein deutscher Staatsbürger und vor allem dann auch noch ein deutscher Abgeordneter, also
Ja,
die Legislative unseres Landes, dass die als Terroristen bezeichnet werden, das
aber
haben die alle
daraus halt
als
auch mal
ziemlich kritisch.
Konsequenzen zu ziehen, weißt du, wird es halt immer gesagt,
Ja,
ja, schön und gut
aber
so.
was willst du denn da als Konsequenz ziehen? Ich meine, wenn du die Türkei als Bündnispartner kritisierst, ist das was eine, das eine, aber wenn du NATO-Partner irgendwie direkt
Nee, das sind
sanktionierst, bist du ein
Grundrechte von
Smarak.
Menschen. Also so Meinungsfreiheit und sowas.
Ja, in Deutschland.
Ja, und das sollte man vertreten. Also ja, richtig konsequent. Ja, aber.
Ja, aber Johnny, was willst du denn machen? Ich meine, nicht jeder türkische Bürger kann was dafür, was das Erdogan-Regime macht. Also, ich meine, du kannst ja nicht sagen, nur weil die Türkei jetzt gerade eine Regierung hat, die uns nicht in den Kram passt und der Vertreter hat die Scheiße bauen, kannst du
ja
nicht
nur
sagen,
dann,
dass du die ganze türkische Bevölkerung...
Ja, aber dann kannst du halt auch nicht öffentlich sagen, ja, hier, wir bewegen uns jetzt, aber wir haben jetzt Schritte aufeinander zugemacht. War das jetzt ein Schritt aufeinander zu? Ist man sich jetzt näher gekommen durch die Entlassung Yücel's da so? Ist man, also, ich finde, man sollte da bei der Linie bleiben, so, ja, das ist gut, dass der entlassen wurde, aber wir sind uns jetzt hier, ihr seid ganz weit von den Vorstellungen weg, wie das abläuft, Mann.
Also, so hat das aber auch wahrgenommen. Also, es wird ja auch immer noch dargelegt, dass immer noch weiter, ich glaube, es sind an die 50, vielleicht mehr, deutsche Journalisten, die da immer noch in Haft sind und auch nee, andere Journalisten.
Es sind wie viel?
Ich meine irgendwas um die 50 gehört
nee,
zu haben.
Nee, ich glaube weniger, Mann. Ich habe irgendwas von 5.
Ja, es sind auf jeden Fall noch wahnsinnig viele
Menschen. Ja, auf jeden Fall auch noch andere Journalisten. Vielleicht, also auch noch andere Journalisten. Ja, auf jeden.
Das wird ja auch dargestellt, auch von der Regierung, unter anderem von Sigmar Gabriel, wird dargestellt, dass das nach wie vor nicht in Ordnung ist, dass das so abgeht, wie es abgeht. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass da gesagt wird, oh, wir sind wieder beste Freunde, sondern da wird schon gesagt, ja, Leute, so wie es läuft, ist immer noch nicht toll, aber schön, dass ihr den einen freigelassen habt. Also ich glaube, da wird sich weiter für eingesetzt. Es bleibt halt nur
zu. Er hat aber auch schon von Schritten aufeinander zu was gesagt, Gabriel.
Ja, gut,
und das war, das du, ist, das ist für mich kein Schritt.
Wenn du auseinander bist, dann ist ein Schritt halt auch nicht viel.
Ja, aber ja, und das war halt kein Schritt. Das war eher ein Schritt in die andere Richtung, dass du jetzt, es wurden gleichzeitig, als Yücel freikam, wurden gleichzeitig mehrere türkische Journalisten halt zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja,
das so, und dann kommt hier halt nur rüber, ja, hey, Yücel ist ja frei, wir machen Schritte aufeinander zu. Aber eigentlich macht die Türkei halt noch weitere Schritte weg,
ja,
finde
aber
ich.
Ja, Diplomatie funktioniert, glaube so, ich, dann, nicht unbedingt über Beleidigungen, Mann. Also da muss man schon sagen, ich kritisiere das genau wie du, aber...
Ja, aber ist es dann der richtige Schritt, dann zu sagen, irgendwie das falsch halt darzustellen, so, ah, ja, nee, die bewegen sich jetzt ja schon wieder in die richtige Richtung mit den Schritten, ja, ne, der saß da jetzt halt ein Jahr und sie haben gleichzeitig an dem Tag andere Leute richtig hart verknackt, die halt eigentlich genau so eine nicht einsichtige Anklageschrift hatten und eine vollkommen unbegründete hatten, so. Die wurden halt auch verurteilt. Dann zu lebenslanger Haft. Yücel ist freigekommen. Weswegen? Nicht, weil die Türkei jetzt Schritte... Also, glaube ich halt, ne?
Ja, hey.
Also, irgendwie Ahnung, ist Mann. Das ist halt so ein richtiger Pseudoschritt gewesen, so. Okay, ja, lassen wir ihn jetzt frei, genau ein Jahr danach. Das ist halt schon echt...
Ja, aber jetzt siehst du mal geostrategisch. Ich meine, die Bundesregierung ist ja nicht nur... ein Spaßverein, sondern die haben natürlich auch ihre Interessen oder unsere Interessen, die sie meinen, dadurch zu vertreten. Und wenn du dir den Konflikt da unten anguckst, wenn du die Türkei als Verbündeten verlierst, ich meine, die Türkei fängt jetzt schon an, sich Rüstungsgüter aus Russland zu beschaffen, die machen natürlich auch irgendwie militärische Aktionen da in Afrin jetzt und auch bekämpfen halt auch den IS, den alle westlichen Staaten bekämpfen wollen und auch Russland und China, denke ich, hat auch, obwohl von China weiß ich jetzt nicht so viel. So im Grunde ist die Türkei der direkte Nachbar dieses Konflikts. So, und wenn du den jetzt vergraulst, also stark vergraulst, dann kommt es, glaube ich, schon langsam zu dem Punkt, wo gesagt werden kann, okay, dann lassen wir Europa jetzt alleine, dann sind wir jetzt als Türkei auf uns allein gestellt, wir scheißen auf die NATO. Und wenn es dann dazu
ja, kommt, sollte
das da uns einmarschieren, dann kommt der NATO-Verteidigungsfall, dann müssen sie ja halt trotzdem kommen.
Aber meinst du, das wird die Türkei machen? Also, jetzt mal so ganz plump gesagt, wer sitzt denn quasi am längeren Hebel?
Die Türkei in dem Fall.
Meinst du?
Die also, Türkei hat die Leute im Gefängnis, die Türkei
ja
gut, hat...
Ja, ja, klar, nur... Ja, ja.
Hier, die haben die Leute halt dazu darauf gepolt oder
ja, nur langfristig jetzt halt auch. Ich meine, die ja und die
also ich weiß jetzt nicht,
die Türkei will ja immer noch in die EU rein und das wollen ja auch eigentlich ziemlich viele Bürger aus der Türkei, oder?
Ja, knapp die Hälfte schätze ich, aber Johnny, es ist halt einfach.
Ja, natürlich, also, ohne Frage. Die Türkei.
Alle sind sich einig, die Türkei ist zurzeit nicht fähig, in die EU zu kommen. Alleine schon aus rechtsstaatlichen Prinzipien heraus. Pressefreiheit muss gewahrt sein, da müssen andere Kriterien erfüllt sein. Aber, ich meine jetzt rein militärisch gesehen, wenn du den einzigen Partner, den du EU-nah, sage ich jetzt mal, hast, wenn du den vergraulst und wenn du dem sagst, yo, ihr könnt auf unsere Unterstützung pfeifen, ihr kriegt von uns gar nichts mehr, ihr werdet jetzt sanktioniert, ihr kriegt keine Wirtschaftsgüter mehr von uns und so weiter, dann sagen die Türken, okay, dann kriegt ihr keine Pfirsiche mehr. Also dann muss sich der Deutsche halt denken, okay, im Sommer kann ich halt Äpfel essen, ist auch egal. So, aber wenn du dann auch die Bevölkerung der Türkei leiden lässt, darunter, dass du eine andere...
Ja, ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall.
Dann hast du im Prinzip im Nahen Osten nur noch Israel als einzigen Verbündeten sozusagen da. Ist jetzt kein NATO-Mitglied, aber dann ist Israel der einzige Partner, auf den du halbwegs zuverlässig zurückblicken kannst. Und die Israelis fangen gerade an, einen Krieg gegen den Iran vorzubereiten, rhetorisch zumindest. Also der Iran hat da eine Drohne rüberfliegen lassen, die Israelis sind angepisst und Israel ist schon länger ein sehr militärisch geprägter Staat. Die hatten ja auch viele Konflikte auch mit Ägypten und so weiter in der Vergangenheit und legen halt auch einen großen Wert auf das Militärische. So, und wenn die jetzt anfangen, den Krieg loszubrechen und die Türken als muslimisch geprägtes Land sicher nicht unkritisch Israel gegenüberstehen und die dann auch noch aufeinandertreffen, dann wird es halt richtig gruselig. Deswegen sollte man, denke ich, nicht dafür sorgen, dass die Türkei komplett auf Feindeslinie gebracht wird, sozusagen, sondern dass man halt, wie die Bundesregierung es rhetorisch darstellt, auf diplomatische Sachen setzt und halt versucht, die Türkei irgendwie noch im Boot zu halten, wo es geht. Also ich teile deine Auffassung, dass man das stark kritisieren müsste, aber gleichzeitig eben nicht so konkret, dass man die Türkei vergrault. Also ich weiß nicht, wie lange Erdogan da jetzt noch die Machtperspektive in der Türkei hat.
Was würdest du denn jetzt, also aber was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, aber so wie es jetzt gerade in der Türkei abgeht, geht's halt nicht und Deutschland müsste krassere Signale setzen. Welche Signale würdest denn du gegenüber der Türkei da irgendwie setzen? Oder so, also anstelle von Deutschland?
Ich würde das Gespräch suchen und meine
Ja, aber diese Gespräche laufen ja immer gleich nicht gefaked ab, aber so ganz aber im Ernst. Aber du weißt
ja nicht, was die da reden. Also das sind ja auch geheime Treffen, so. Da kann man ja nicht sagen, die machen da was Falsches.
Ja.
Man kann es vermuten. Aber so im Grunde finde ich es besser, wenn man sagt, wir reden weiter, anstatt zu sagen, nee, ihr seid so scheiße, wir wollen jetzt gar nicht mehr mit euch reden, ihr werdet jetzt bestraft.
Dass da halt dann geheime Deals geschlossen werden, wo irgendwelche Rüstungsgüter, irgendwelche Sachen dann dahin...
Ja, aber das weißt du doch nicht.
Ja, das weiß man nicht, aber es... du. Ja, ja, okay.
Ja, und also ich meine, solange das nicht bewiesen ist, bin ich der Auffassung, dass da alles richtig gemacht wird. Und wenn was rauskommt, was das
ja, aber wenn da alles richtig gemacht ist.
Wäre ich halt auch so angepisst.
Ja, aber wenn da alles richtig gemacht ist, dann Sigmar Gabriel spricht jetzt nur mal, egal was dann da besprochen wurde. Aber die verweisen ein Jahr lang drauf, also die türkische Regierung, wir haben damit nichts zu tun, wir sind ja hier ein Rechtsstaat, das ist Aufgabe des Gerichts. Wir haben damit gar nichts zu tun, wir haben darauf gar keine Einflussnahme. Sagen sie ein Jahr lang. Dann nach einem Jahr lang kommt der Ministerpräsident nach Deutschland, trifft sich dann nochmal mit Sigmar Gabriel und dann kommt Yücel genau ein Jahr danach frei. Und dann spricht Sigmar Gabriel davon, dass das ein Erfolg, der hat ja auch die Gerichte dann da unten irgendwie gelobt und so und dann gesagt, aber auch, ja hier, ne, diplomatische, oh fuck, das wollte ich nicht. Ich bin aus Versehen auf meine Play-Taste gekommen. Dass das diplomatische Geschick waren und dass ja Verhandlungen auch noch was bringen und reden und zack, 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 nur ja, diese geheimen Treffen, also ich weiß nicht, in so einer Demokratie, das ist irgendwie gruselig, Mann.
Ja, gruselig, das stimme ich dir voll und ganz zu.
Und das müsste eigentlich halt besser, offen...
dass es sowas gibt, als dass es gar nichts gibt. Also ich meine, stell dir... Es ist komisch, ja, und ich hoffe, dass keine Rüstungsgüter dafür als Gegenleistung erbracht werden. Aber... Es ist doch erstmal schön zu wissen, dass Yücel jetzt erstmal auf freiem Fuß ist. So, ob man jetzt ein Fan von ihm ist oder nicht, aber es ist halt schon mal schön, dass einer rausgekommen ist.
Ja, aber es ist traurig zu sehen, dass es halt der prominenteste Fall war und alle anderen versauert werden, nur damit man halt so eine Wirkung, so eine mediale Außenwirkung hat.
Ja, aber auch Angela Merkel hat dargestellt, dass sie sich weiter dafür bemühen wird, dass die anderen deutschen Staatsbürger und auch, also in dem Zusammenhang alle Leute, die wegen Pressetätigkeiten in Haft sind, dass sich weiter für diese Leute eingesetzt wird. Und Dennis Yücel, das war halt der prominenteste Fall, weil ich denke, dass auch sein Arbeitgeber da ein gewisses, ja, mediales Machtinstrument hatte. Also ich meine, wenn du da als Journalistin gehst, der für ein Tageblatt irgendwie, also so ein lokales Zeit, so eine lokale Zeitung schreibt,
Oder freier
der hätte halt
Journalist.
nicht so eine, ja, oder ein freier Journalist, noch besser eigentlich. Wenn du als solcher da im Knast sitzt, dann hast du halt nicht diese große mediale Aufmerksamkeit wie jemand, der für ein Blatt schreibt, was in ganz Deutschland veröffentlicht wird, so.
Ja
Weißt
klar,
du,
auf
das ist
jeden.
halt,
Ja klar, aber
so die
da,
eine
aber
Sache, aber
genau das ist es doch,
weiß nicht, es ist doch, also man
was so
muss doch
krass
erstmal
ist.
sagen, es ist doch schön, dass dieser eine Mensch jetzt wieder auf freiem Fuß ist. So, das ist ja schon mal, ist doch was Schönes. Also, das ist
Ja,
jetzt nicht der größte Erfolg
natürlich.
von Sigmar Gabriel, wie es dargestellt wird, aber
Ja, und genau
hey.
darum geht es ja, ey, dass der Erfolg halt viel zu krass dargestellt wird. Als das, was es halt ist. Also, klar,
Ja, aber es
er ist
wurde ja auch
frei
ein Jahr
und.
lang kritisiert. Also dann muss natürlich auch irgendwie wahrnehmbar dargestellt werden, dass es jetzt einen Erfolg gab, dass er jetzt frei ist. Aber
Ja.
ja, ich verstehe deine Ansicht, aber ich bin der Meinung, dass man den diplomatischen Draht nicht unbedingt damit zerstören sollte, dass man beim ersten Erfolg gleich sagt, ja Leute, aber jetzt muss auch der Rest kommen.
Ja.
So, sondern dass man dann halt weiter versucht, auf hoffentlich rechtmäßigen Bahnen weitere Erfolge herbeizuführen. Das wäre mein Ansatz. Ich weiß
Gut.
ja noch nicht, was die beredet haben. Also vielleicht hat der eine dem
Ja,
anderen
das werden wir auch
natürlich
so in naher
Daumen
Zukunft wahrscheinlich
catchen
nicht
gemacht.
rausfinden.
Ja, aber stell dir vor, die haben einfach Daumen catchen gemacht. Sigmar Gabriel hat gewonnen und Erdogan hat gesagt, ja, ich rufe mal meinen regimetreuen Richter an, der soll mal da was regeln. Also
Schere, Stein,
kann ja auch.
Papier. Schere, Stein,
Ja,
Papier
oder
bis
das.
drei. Ohne Brunnen
Ja,
und
genau.
Feuer.
Siehst du. Das kann
Oh
es ja auch
Mann,
sein.
ey.
Also ich meine, wer weiß, was da abgeht.
Ja, genau.
So. Das weiß ja keiner.
Oh Mann, ey. Naja, wir haben jetzt,
Ja, ich muss.
ja, wir haben jetzt schon echt 22 Minuten über die Türkei jetzt geredet. Wollen wir mal einen kleinen Themawechsel machen?
Ja, ich möchte nur
So.
kurz
Ach so,
nochmal
sorry.
als Zusammenfassung darstellen. Hier, Assad macht da echt viel Scheiße, Leute. Also da geht's gerade richtig zur Sache. Der tötet Menschen ohne
Ey,
Ende.
da machen viele Leute viel Kacke.
Ja, auch wieder mal. Aber Assad gegen seine eigene Bevölkerung so. Die anderen sind halt kriegstreibende Parteien, die in einem anderen Staat eigentlich nichts zu suchen hätten, nach meiner Auffassung. Aber er macht das gegen die eigenen Leute.
Naja, die Türkei führt einen Territorialkrieg. Die wollen das ja schon
Ja, die
zurückhaben,
wollen das
das Gebiet.
Osmanische Reich
Die
quasi
wollen das
beherrschen.
Gebiet da haben, ne? Die wollen
Ja,
das
klar.
haben. Das ist halt auch krass, weil damit löschen sie ja quasi ihre zukünftige Bevölkerung auch aus, was dann ja auch wieder ein Krieg, also es ist ein Krieg
Ein
gegen
Kampf gerade
Menschen,
zu ihrer
Mann.
eigenen
Es
Bevölkerung.
ist doch egal eigentlich, ob das deine Leute jetzt sind oder ob es andere Leute sind, die du da
Ja,
tötest.
aber
Du tötest
du bist
Menschen.
für deine eigenen Leute verantwortlich, die anderen sind für ihre Leute
Ja,
verantwortlich. Wenn du
natürlich,
deine,
aber
für die du verantwortlich bist, tötest, dann bist du halt
dann bist du
nochmal eine
halt,
Nummer
ja, dann bist du halt noch ein größeres Arschloch, aber.
schlechter. Ja, dass die alle Arschlöcher sind, wollte ich gar nicht bestreiten.
Okay, kommen wir zu den nächsten Arschlöchern. Luftverschmutzung, Bruder. Ja, ich dachte halt auch, eigentlich auch bis vor kurzem, dass man auf dem Land bessere Luft hat. Aber jetzt gibt es ein, ja, eine Studie. Oh Mann, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, von wem die Studie kam. Das ist natürlich blöd. Aber die soll schon im Mai 2017 erschienen sein und auch, ja, eigentlich veröffentlichungsreif gewesen sein, aber sie wurden nicht veröffentlicht. Die wurde erst jetzt veröffentlicht und die bezweifelt diese Höchstwerte, die Grenzwerte der Schadstoffbelastung in der Luft an, die bei 40 Mikrogramm pro Quadratkubikkilometer ist. Auf jeden Fall. Und die sollte eigentlich nur bei 10 Mikrogramm liegen. Jetzt natürlich die Frage, ey, in den Städten, dass es da eine Umwelt- oder eine Schadstoffbelastung gibt, ist ja ganz klar auf der Hand. Das ist da, ne? Aber
Ja, klar.
ich finde es schon heftig, Mann, wenn man sich jetzt überlegt, dass halt auch noch echt viele ländliche Regionen halt auch gar nicht so krasse Luft haben, wie man ihnen es immer nachsagt. Ah, Mann, ey, die. Das ist ein hartes Thema, finde ich. Wenn ich jetzt auf den Berg fahre, in meine alte Heimat, ins Dorf.
Ja, aber da ist die Luft schon recht gut.
Ja, aber genau darum geht es ja, dass da halt auch die Luft nicht so gut ist, wie man es immer gedacht hat. Dass man halt, ne? Dass halt die Grenzwerte einfach immer hochgesetzt wurden und man halt eigentlich denkt, ja, in Deutschland sterben halt auch immer mehr Menschen an Krebs. Könnte daran halt auch liegen, dass man da einfach sehr, sehr viel geflunkert hat. Und dann liegt diese Studie seit 2017 vor, seit Mai 2017 vor.
Ja, wir haben eine starke Autolobby, mein Freund.
Ja, auf jeden. Und morgen wird es entschieden über diese Fahrverbote, oder?
Also heute ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dran an dem Verfahren. Ob da jetzt heute schon eine Entscheidung stattfindet, ist fraglich. Aber da geht es ja auch darum, also weniger um die Grenzwerte per se, sondern darum, ob Fahrverbote erlassen
Ja,
werden können,
klar, aber
ob
nur
das
in
in
Großstädten
Deutschland
halt auch.
möglich ist.
Aber nur in
Ja, genau,
Großstädten
da
halt.
geht es erstmal nur um Großstädte.
Und.
Aber es geht auch darum, um die Frage, ist das generell möglich? Da
Ja.
wird dann diskutiert, soll es eine bundesweite Regelung geben, soll es eine länderspezifische Regelung dann geben? Also darf jedes Bundesland für sich sagen, oh, wir sind hier ein Autoland, wir wollen das so und so geregelt haben. Und ein anderes Land, was halt weniger von der Autoindustrie profitiert, die sagen, ja, bei uns kann man das schon ein bisschen strenger machen.
Stell
Ist
dir
die
mal,
Frage.
ey, da kommt schon wieder der Föderalismus und so. Ey, stell dir mal vor, dann fährst du einfach irgendwo so los mit deinem Diesel, aber darfst halt
Ländergrenze nicht
in
überfahren.
manche
Hey,
Bundesländer
jetzt
halt,
Freizügigkeit.
genau, in manche Bundesländer halt nicht reinfahren. Oder dann halt so,
Ja, das wäre krass. Grenzkontrollen.
aber die A7 ist zwischen Hannover und Hamburg für diese Fahrzeuge gesperrt.
Ja, RIP.
Ja,
Du
Mann.
fährst aus Göttingen los und kommst keine 40 Kilometer weiter nicht in Kassel, nach Kassel rein. Ja, wäre witzig, ne?
Alter.
Aber ja, genau darüber diskutiert jetzt gerade das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Es darf auf jeden Fall nicht zur Ländersache werden.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schwierig dann. Aber da wird halt darüber geredet, soll es neue Verkehrsschilder geben, wäre dann Bundesangelegenheit, weil Verkehrsschilder sollte man überall gleich haben. Wie ist das mit der blauen Plakette? Da wird ja auch aus Baden-Württemberg, also Mercedesland sozusagen, gesagt, ja, blaue Plakette, also Kretschmer sagt da, wir wollen die blaue Plakette haben. Da sagt dann wieder die Polizei, das ist nicht kontrollierbar. Wäre dann natürlich stichprobenartig schon mal gut, wenn man da jeden Tag so zwei, drei Leute rauswischen würde. Dann wäre ja übers Jahr gesehen auch schon mal was gewonnen. Aber ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut, der jetzt modellprojektartig stattfinden soll mit dem Nahverkehr, ganz cool. Also jetzt hat man natürlich das Problem, ist der Nahverkehr wirklich emissionsfrei genug oder so? Stichwort Göttingen und seine neuen
Ja,
Dieselfahrzeuge,
wollte ich
die sie
gerade
da
sagen.
angeschafft haben. Aber im Grunde wäre das ja schon mal was, wenn du sagst, ich wohne 20 Kilometer von der Stadt entfernt und ich fahre halt mit meinem Auto, da bin ich flexibel genug und kann da hinfahren. Kostet mich aber halt Sprit, Autosteuer, Kfz-Steuer und sowas. Und dann wird dir angeboten, nee, du kannst kostenlos mit dem Bus dahin fahren oder mit der Bahn, wenn du eine Straßenbahn hast oder sonst. Oder S-Bahn. Und dann sagst du dir, ja geil, dann komme ich da kostenlos hin, kann dann in der Stadt mit dem Bus zu meiner Arbeit kommen, dauert dann vielleicht 10 Minuten länger, spart mich aber übers Jahr gesehen mehrere hundert Euro. Da denkt sich, glaube ich, der eine oder andere, der halt nicht so den guten Verdienst hat, sondern eher ein bisschen bescheideneren, denkt sich, glaube ich, dann schon, ja gut, dann nehme ich den Nahverkehr. Und wenn ein Bus mit 40 Insassen, sage ich jetzt einfach mal pauschal, durch die Gegend fährt, statt dass 40 eigene PKWs durch die Gegend fahren, dann ist, glaube ich, einiges
Ja,
gewonnen.
aber ich glaube auch, das hat auch noch einen ganz geilen Effekt in so Großstädten, wenn erstmal irgendwie so irgendwelche Pendler und PKW-Fahrer sich dann denken, hey, ich stehe gar nicht mehr so oft im Stau. Ich muss gar nicht selber fahren. Ich kann mich hier hinchillen in meine
Ja, oder selbst
Bahn.
wenn sie
Und
weiterfahren, ein Stau ist ja auch mega giftig
ja,
sozusagen.
genau.
Start, stopp und rein.
Aber dass die Menschen halt dann noch den Komfort erleben, so hey, das geht ja viel schneller, teilweise, so mit so einer Straßenbahn. Dann bin ich ja plötzlich echt schnell an meinem Ziel, anstatt dass ich dann halt morgens halbe Stunde eher losfahre und mich dem Berufsverkehr ergebe. Also, ne, das ist halt morgens
Ja.
in so Großstädten halt echt heftig.
Ja, mein Vater erzählt mir das auch immer, der arbeitet jetzt ja in der Region Hannover. Und da ist auch in den Stichzeiten ist ja, kannst du ja gar nichts machen.
Nee, da geht
Ich
man.
weiß, an, im Skiurlaub waren wir, als wir zurückgefahren sind, sind wir so gegen 17 Uhr in der Region München gewesen. Da
Digga,
stand
ja.
alles.
Locker.
Weißt du, die Zufahrten dazu, weißt du, eine Stra also ein Band, oder nee, hier, also eine Spur fährt dann auf die Autobahn rauf und die Autobahn ist dreispurig. Du denkst dir, okay, drei Spuren, dann kommt noch ein Zubringer dazu, dann wird es vielleicht vierspurig oder auch nicht, ist ja egal. Und die stehen alle. Da steht alles still. Du kommst nicht voran. Du brauchst da 20 Minuten für 2 Kilometer. Nur weil die Leute den Reißverschluss nicht schaffen können, weil die
Und das
einen
fragt dich.
schneller sein wollen als die anderen und du denkst ja halt so, yo, verschwendete Lebenszeit.
Ja, und vor allen Dingen macht es dich halt auch psychisch ein bisschen fertig, wenn du da halt dann die ganze Zeit, bah, du kannst, ne, das, also unterbewusst reißt sich das halt auch auf vielen Sachen so raus, wenn du halt im Stau stehst, so. Du musst halt immer kurz fahren, stoppen, machst dann irgendwas anderes im Auto, dann fährst du wieder, dann, ja. Nicht so geil.
Nee, ist halt echt
Und
nicht
ich
so
glaube,
geil.
die Menschen würden dann halt auch, die jetzt sagen würden, ne, auch solche, die halt echt schicke Wagen und sowas fahren, wenn die da mal auf den Geschmack kommen, hey, und dann angenommen, ne, dann kommen halt mehr Fahrgäste, dann muss halt auch mehr Bahnen und sowas, ne, öftere Taktung. Aber dann würden die halt auch den Komfort, also es darf dann halt nicht dazu kommen, dass die Bahnen überfüllt sind und dann halt die Leute denken, boah, voll stickig hier morgens, voll scheiße, ich habe keinen Bock damit zur Arbeit zu fahren. So, es muss halt genug Platz halt da sein, ne? Dass du dich halt dann auch
Ja, ist auf jeden Fall schwierig.
morgens da halt deine, wenn du dann halt deine 30 oder 20 Minuten mit der S-Bahn oder irgendwo hinfahren musst, mit dem Auto brauchst du 40 vielleicht für die Strecke, dann willst du halt aber auch in den 20 Minuten sitzen und dann halt den Mehrwert der Zeit musst du erkennen, sodass du dann halt entspannt Zeitung lesen kannst vielleicht. Und das
Ja.
kannst du natürlich nicht in einer vollen Bahn, wo alle stehen müssen. Da willst du dich nicht da so hinstellen mit deiner fetten Welt oder was weiß ich, die 5000 Kilometer groß ist. Sondern dann willst du halt sitzen. Und das muss halt auf jeden Fall am Start sein. Und da sehe ich halt in unserem Bürokratieland halt auf jeden Fall, dass das halt nicht schnell genug dann kommt, wenn es kommt. Und dass halt auch das vielleicht ein Problem sein kann bei den Pilotprojekten. Dass dann halt, keine Ahnung, dass die Menschen das halt nicht checken, dass es halt echt gut ist, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.
Ja, schön wär's. Aber ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt, ne? Jetzt bleibt erstmal abzuwarten, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, ob es rechtmäßig ist, solche Fahrverbote zu verhängen oder ob es halt nicht in Ordnung geht. Ja, wird sehr interessant.
Das wird
Ich guck mal,
sehr
ob ich da
interessant.
gerade eine neue Meldung reinkriege. 13:05 Uhr, das ist eine Warn vor Fahrverboten in Eigenregie der Länder. Siehst du, Winfried Kretschmann warnt auch davor, dass die Länder das machen.
Mensch, sind wir hier Pressestelle der Grünen? Aber es gibt doch den sauberen Diesel. Das kam doch von Kretschmer, das Zitat,
Klar.
oder? Das kam doch
Ja,
von
deswegen
Kretschmer.
will er ja die blaue Plakette,
Ja.
dass die neuen Diesel verkauft werden.
Ja.
Alles im Sinne der Autoindustrie. Plaketten seien kontrollierbar, mit wenigen Schildern umsetzbar und führen in ganz Deutschland zu gleichen Spielregeln, sagt er.
Ja, geil.
Ja.
Du müsstest auf Elektromobilität setzen, Kollege. Du
Ja, eigentlich
grüner
schon.
Vogel. Aber dazu
Gut.
sitzt er halt auch im Schwabenländle.
Genau.
Da hat Mercedes leider zu viel zu sagen. Was ich witzig fand, habe ich letztens hier noch gelesen, dass der Daimler-Chef Zetschke, Zetsche, Zetsche, ne?
Sehr
Zetsche, bei TUI, und das wusste ich auch nicht so richtig, dass TUI der weltgrößte Reiseanbieter ist. Und
Was?
Zetsche sitzt da im Vorstand. No,
Was?
no offense, aber
Lol.
der Daimler-Chef sitzt da im Vorstand. Und
Der
sie
hat ja
setzt.
viel Zeit,
Ja,
Mensch.
ne, denke ich mir auch so, was geht denn ab? Und er setzt jetzt, und TUI will jetzt vermehrt auf Kreuzfahrt setzen. Finde ich halt auch geil, weil wenn man sich die Emissionsraten der Kreuzfahrtschiffe anguckt, sind die fast so wie die Flugzeuge und einfach RIP. Einfach.
Ja, vor allem mit dem Müll, der dann einfach ins Meer geschüttet wird, ist ja groß genug und so.
Ja, Mann, und ne, und der steigt, die steigen da jetzt immer schön ein. Ach, alle wollen ja Kreuzfahrten, kann man gut in Zeitschriften doch immer schön verkaufen. Hier, Kreuzfahrt. Ist voll geil. Chill dich dahin mit 1000 anderen Menschen auf ein Boot. Wo wir alles
Ei,
anbieten.
ei,
Ein Tennisplatz, ein Basketballplatz, ein
ei.
fünf
Einkaufsmeile. Der neue
Restaurants, ein
Superfrachter, der da
Bowling
gebaut wird,
Center,
der hat
ein
eine eigene
Golfplatz.
Einkaufsmeile, Alter.
Ja.
Das ist krank. Schwimmende
Wer,
Städte,
wer,
Alter.
werden die Menschen schon mal darauf vorbereitet, wie es ist, irgendwann auf so einer Arche zu leben, wenn die Welt zerstört ist?
Ja, auf jeden Fall.
Hey, komm jetzt aufs Kreuzfahrtschiff.
Erlebe das Erlebnis des.
Ist das hier wie bei 100 von der Serie, dass du auf
Ja,
so einer
oder bei
Arche
Wally.
oben. Oh Mann. Ja, aber das, nur mal so ein Nebenfact, das fand ich irgendwie krass. Weil der Typ hat auf jeden Fall Fäden in der Hand.
Fäden. Fäden der Fäden. Ja, hast du sonst noch was? Sonst würde ich sagen,
Jetzt so
gehen wir
zur
aufs DFL.
Luftverschmutzung. Dazu habe ich nur auch einen Huster abzugeben.
Klar.
Kommen wir zum DFL und Geld und Verteilung und Belastung der Kommunen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat das Land Bremen einen Erfolg gegen die deutsche Fußballliga errungen. In der Entscheidung wurde festgestellt, dass das Amtsgericht falsch gelegen hat. Ich glaube, es war das Amtsgericht oder Verwaltungsgericht, weiß ich jetzt gar nicht. Und zwar, dass die Fußballvereine für die Polizei mehr Kosten bei Hochrisikospielen. Also wenn jetzt zum Beispiel Schalke und Dortmund aufeinandertreffen, dann gibt es auch immer Hooligan-Gruppen, die sich auf die Nase hauen. Und das zu verhindern, ist die Aufgabe der Polizei. Und die Polizei ist Ländersache. So, das heißt, die Länder müssen zusätzlich Polizei anfordern, teilweise sogar aus anderen Bundesländern. Und die natürlich dann auch bezahlen dafür, dass sie extra arbeiten müssen. Und dann auch noch risikoreich arbeiten müssen. Und stehen dann da gegen Hooligans in der Pflicht. Also die müssen halt sagen, jo, Hooligan, du kommst hier nicht durch, du darfst dem anderen nicht auf die Nase hauen. Und dann suchen sie sich andere Plätze, da muss die Polizei hinterher und dies und jenes. Entstehen halt riesige Kosten. Und der DFL lacht sich ins Fäustchen und denkt sich, haha, und während die das machen, in den Trikots, die wir denen verkauft haben, gehen andere Leute ins Stadion und bezahlen irgendwie Sky dafür, die uns wiederum bezahlen, dass sie das Spiel übertragen dürfen. Und ja, wir machen Reibach, ohne dass wir uns darum kümmern müssen, außer durch die Steuerabgaben, dass die Polizei da vor Ort ist und uns quasi unterstützt. So könnte man sagen, okay, ja, ist in Ordnung, Polizei ist Aufgabe des Staates, sollen sie halt so machen. Kann man ja die Steuern erhöhen oder so. Dann beschweren sich aber wieder andere, wir zahlen so viele Steuern. Und der DFL ist halt ein Verband, in dem Mitglieder sind, also die Fußballvereine, die ihren Spielern enorm hohe Summen zahlen. Es ist natürlich dem Wettbewerb geschuldet. Überall werden die Fußballer übelst stark bezahlt. Also, ich meine, wenn du ein Jahr in der Bundesliga gearbeitet hast, dann verdienst du wahrscheinlich als Topspieler so viel wie andere Leute in 10 Leben. Da fände ich es schon gerecht, wenn die Vereine oder eben die Deutsche Fußballliga da einen Beitrag zu leisten würde, dass halt der Steuerzahler und vor allem halt auch die Kommunen und Länder ja, entlastet werden. Also. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Summen sind, die variieren natürlich auch, aber das ist halt viel Geld. So. Und da kann dann, denke ich, der Fußball, der in Deutschland nicht jedem, aber vielen Leuten gefällt, durchaus auch mal einen Beitrag dazu leisten, dass diese Länder und Kommunen unterstützt werden, weil die halt einfach nur Volksbelustigung machen auf Kosten jedes Steuerzahlers. Also wenn ich Mehrwertsteuer bezahle, geht das Geld in den Bund, der Bund muss den Länderausgleich machen. Das heißt, ich zahle mit meinem Brötchen, was ich mir kaufe. Irgendwo da sind andere Steuern. Mit meinem Elektrogerät, was ich mir kaufe, zahle ich dann unter anderem mit, dass die Fußballvereine da ihre Polizeiunterstützung kriegen dafür, dass sie irgendwelche Fans nicht in die Schranken weisen können oder wie auch immer. Also das ist halt in meinen Augen, ich habe das auch schon in meiner Hausarbeit so dargestellt, da hat der Prof oder die Professorin gesagt, dass meine Rechtsposition eine erfundene sei, wo ich mir gedacht habe, jede Rechtsposition ist irgendwo mal erfunden worden. Aber egal, da habe ich auch begründet. Göttinger hat das halt so in einen Kommentar geschrieben. Sie hat mir auf jeden Fall dafür ein nicht bestanden gegeben und jetzt sagt das höherinstanzliche Urteil, jo, finden wir genauso, das sehen wir auch so, die Fußballvereine oder der Fußballverband muss da definitiv was dazu leisten, die armen Kommunen haben das nicht verdient, dass sie einen guten Fußballverein haben und für diesen Fußballverein auch noch Geld bezahlen müssen, jedes Mal, wenn irgendwie ein rivalisierender Club vorbeikommt. Also für
Kurze
mich
Frage,
ein sehr
Johann.
Urteil.
Achso, sorry. Eine ganz kurze Zwischenfrage. Weißt du, ob das nur für also ob das die Vereine dann betrifft, egal bei welchem Polizeieinsatz, oder ob es nur die deutsche Fußballliga betrifft?
also die deutsche Fußballliga soll dafür gerade stehen, weil ja
Also
die
muss die
FFL.
zahlen, also die deutsche Fußballliga, oder müssen die Vereine dann zahlen,
Also
die
das
dann den
Verfahren war
Beit.
gegen die deutsche Fußballliga, aber ich denke, dass die deutsche Fußballliga das wiederum auf die Vereine abtreten wird, weil die ja von den Vereinen das Geld bekommen. Also ob das jetzt dann ein höherer Beitrag ist dafür, dass du in der ersten Liga bleiben darfst oder wie auch immer.
Ja, klar.
Aber
Ja, die
das Verfahren war
Lizenzauflagen
erstmal
und
gegen die
so.
deutsche Fußballliga. Also es war jetzt nicht Werder Bremen und XY gegen
Naja.
das Bremen, sondern es war die deutsche Fußballliga als Stellvertreter, weil es ja auch eine umfassendere Thematik ist als nur Bremen. Also ich denke, jedes Land
Ja,
kann da
und das wäre
irgendwo.
meine Überlegung war das eben gerade. Das gibt es ja nicht nur in der ersten Liga,
Nee,
solche
das gibt's überall.
Rivalitäten. Und das musst du, also, ja, aber genau das ist es ja, wenn
Aber
es
es
das
geht ja
jetzt
auch
in
nur
der.
um Hochrisikospiele. Es geht ja nicht um jedes
Ja,
Fußballspiel.
schon klar, aber wenn jetzt in der dritten Liga St. Pauli gegen Dresden spielt, dann ist das ein Hochrisikospiel. Das wird als solches eingestuft, weil, ne, links und rechts Außengruppen und so, da sind auf jeden Fall mehr Polizisten am Start als eigentlich bei so einem Bremen-Hamburg-Hannover-Spiel, wo, oder, also weiß nicht, aber auf jeden Fall genauso viele. Oder, also, ne, aber schon auf jeden Fall eine Menge. Und diese Vereine können sich dann halt nicht mal eben eine Million leisten. Weil es ging da jetzt zum Beispiel, also nur mal um hier mal eine Summe zu nennen, bei dem Polizeieinsatz, der jetzt da als Beispiel bei dem Gerichtsverfahren gehandelt wurde, war jetzt beim Spiel Bremen gegen Hannover. Und da ging es wohl um 472.000 Euro, glaube ich. Also knapp 500.000. Und das kann natürlich ein Erstliga-Club eigentlich easy zahlen. Also nicht easy, aber also schon easy. Eigentlich easy. Nur jetzt ein Dritt- oder Viertliga-Club. Ne? Wenn dann das genauso zählt bei denen, ist natürlich die Frage, ob jetzt St. Pauli, die halt nicht so ein Jahresbudget haben, dann plötzlich so ein Polizeiaufwand und wenn das dann nochmal echt Eskalationen sein und so und dann nochmal irgendwie längerer Einsatz und so, und wenn die dann auf eine Summe von 600.000, 700.000 Euro kommen, Alter, ne? Dann,
Ja.
und das dann, und die das dann halt zwei, dreimal in der Saison haben,
Ja, dann sind sie pleite.
dann sind sie und dann können sie halt.
Und können sich auch die Lizenz nicht mehr leisten.
Genau, dann ist es halt wieder die Frage,
Vor
okay,
allem down.
wie weit können wir dann unsere eigenen Fans disziplinieren, damit das halt nicht mehr so ausschreitet? Aber das ist dann halt, ne, schwieriges Ding. Also,
Ja,
ne,
aber
und
also
das ist jetzt genau.
sieh das mal noch größer. Also da geht es halt, also wie gesagt, darum, dass die DFL dafür gerade steht und die müssen das dann irgendwie mit den Mitgliedern ausmachen, also mit allen Vereinen.
Ja,
Jeder hat ja auch Interesse daran, dass er
Aber genau
Liga
da,
spielt.
ich hab eben gerade noch mal kurz nachgeguckt, wer in der deutschen Fußballliga ist, ob das auch die zweite und dritte und so Liga sind oder ob das nur die
Ja,
erste
das.
Liga ist oder ob die zweite und dritte Liga in einem anderen Verband sind und die
Ich
deutsche
meine, die deutsche
Fußballliga.
Fußballliga ist ein Dachverband für alle Ligen, also
Ja, aber
stimmt auch bis in die
hier
Regionalligen
wird
rein,
halt
also
fast
klar.
nur Bundesliga aufgeführt. Aufsichtsrat
Okay.
Struktur. Ich gehe mal kurz zur Struktur.
Ja, aber währenddessen kann ich ja nochmal was erzählen. Also was man halt auch bedenken muss, ist, dass wenn du zum Beispiel
Ah, es ist die
ein
zweite Liga.
Rockkonzert
Ja, es
hast
ist
oder so.
zweite Liga noch. Es ist Profifußball. Der beginnt erst
Okay,
ab
nur
der zweiten.
Profifußball. Ja, siehst du, dann hast du es doch raus. Also ich meine, da
Ja,
müssen halt die
gut.
Erstliga-Konzerne, die Erstliga-Vereine ein bisschen mehr in den Pott werfen und die Zweitliga so viel, wie sie können, sozusagen,
Ja,
oder
aber
ein
wird das
bisschen
dann
mehr.
so gerecht umverteilt? Oder wenn bei einem Spiel dann halt kommt in der zweiten Liga, wenn da sind ja auch Vereine dabei, die jetzt nicht die Millionenbeträge am Budget haben. Also schon Millionenbeträge, aber jetzt nicht in den großen zweistelligen Bereichen.
Ja, aber ey, mal ganz kurz, also wenn du als Dachverband deine eigenen Mitglieder vergraulst, dann hast du halt auch ein Problem. So, und wenn du einen Verein hast wie Bayern München, der weltweit Fans
Ja,
hat und
klar.
Milliardenbeträge einnimmt, Dortmund ist eine Aktiengesellschaft,
Ja, klar.
Schalke ist riesig. So, die gehen in E-Sport rein, da musst du auch etlich hohe Beträge dafür zahlen, dass du irgendwelche Lizenzen in den Ligen hast. So, da muss halt irgendwie eine Regelung her, dass in der ersten Liga halt mehr dafür bezahlt werden muss als in der zweiten
Ja,
Liga
auf
oder
jeden.
so.
Ja,
Irgendwie muss das
das
ja
war ja nur
verbandeln.
mein
Aber
Bedenken, dass das hoffentlich
ja,
dann so
aber
kommt.
das Bedenken geht ja noch viel weiter. Ja, da geht es um Hochrisikospiele. Also nicht um jedes Spiel, sondern nur Hochrisikospiele. Jetzt nimm aber mal ein Musikfestival, wo, nimm mal an, da kommt irgendwie so eine Antifa-Gruppe hin und spielt einen Song oder ein Konzert und auf der anderen Seite, also auf einer Bühne, die, weiß nicht, 400 Meter entfernt ist oder was, steht dann eine Band, die ist Rechtsrock. Also jetzt mal der
Ja gut, das würde
unwahrscheinliche Fall, dass er.
kein Veranstalter einladen, diese Bands,
Ja,
weil man
aber
das
mal
ja weiß.
angenommen,
Aber zum
dann
Beispiel
wäre
bei
da
einer.
auch Hochrisiko. Dann müsste ja auch der Festivalveranstalter dafür gerade stehen, dass diese Polizei bezahlt wird. Dadurch würde das Festivalticket teurer. Das heißt, es ist im Prinzip wäre damit niemandem geholfen, außer den Leuten, die mit dem ganzen Bums nichts zu tun haben. Und die, um die Leute geht es mir aber, dass die Leute, die für diese Sachen, für die Polizei benötigt wird, aber eben nicht für die alltägliche Sicherheit, sondern für die besondere Sicherung von irgendwelchen Spezialsachen. Ich finde, dass da muss irgendwas passieren, weil, also ich meine,
In der
die Polizei ist
Finanzierung
ohnehin schon
oder?
überlastet. Ja, also in der Finanzierung davon. Das kann doch nicht jeder Steuerzahler zahlen müssen.
Nee.
So, ich meine, ich bin gerne dafür dazu bereit.
Da müsste es dann eine Steuer
Demonstration von irgendwelchen
auf die Tickets geben oder sowas,
rechts
ne?
Oder links.
Also da müsste es eigentlich eine Prozentzahl auch von dem Umsatz des Festivals kleingerechnet werden auf das Ticket drauf. Das musst du dann halt als Steuer sozusagen zahlen, wenn du als Festivalbesucher da hingehen willst oder als Fußballzuschauer ins Stadion gehen willst. Da musst
ja,
du.
Das wäre zum Beispiel ein Ansatz.
Da müsstest
aber
du das halt.
Aber dann zahlt halt der. Dann zahlt.
Dann zahlt ja, klar. Aber das kauft dann sozusagen der Fußballfan mit. Der kauft ja auch das Stadion-Feeling mit. Klar, für die meisten werden da keine Ausschreitungen, keine Hooligans-Schlachten und sowas. Wünschen sich halt die wenigsten, die da ins Stadion gehen.
Ja, aber die wünschen sich ja auch, dass die da nicht mit reingezogen werden. Insofern macht
genau.
das schon Sinn.
Und, genau, und, aber die nehmen es ja eigentlich in Kauf, weil wenn du die meisten Fußballfans fragst, gehört halt so eine Fankultur halt dazu. Und natürlich
ja,
nicht
ob
so
das
eine.
Schon eine
ja,
Fankultur ist oder einfach
oder
nur ein
das,
Vorwand, um sich zu hauen.
Ja,
oder so.
Klar. Boah, da habe ich mir auch letztens ein Doku wieder angeguckt zu, hier. Oder einen Beitrag gesehen zu Hooligan-Schlachten und wie sie sich dann immer treffen und wie sich da teilweise auch die Leute echt auf Weltmeisterschaften vorbereiten und monatelang kämpfen. Das ist so sick, ey.
Ja, mega krank.
Also diese ganze
ja,
Hooligan-Szene, ey, das ist echt.
Also ich bin halt dafür, dass man da das alles ohne Steuergelder macht, sondern dass man halt die Leute, die da Gewinne davon tragen. Also ich meine, dann musst du es nicht mal über eine Steuer machen. Du kannst einfach sagen, jo, wenn ihr dafür zahlen müsst, dann müsst ihr halt die Tickets teurer machen. Pech gehabt.
Ja, genau.
Aber das
ja.
ist halt deren Problem. Also in meiner Ansicht ist das eine Zweckveranlasser-Sache. Wer den Zweck veranlasst, dass diese Ausschreitungen stattfinden. Ich meine, die würden sich ja nicht, die können sich ja auch so über die Fresse, auf die Fresse hauen, aber die machen das in einem Zusammenhang Fußballspiel. So, dann muss halt der Fußballspielveranstalter, in dem Fall der DFL, der die Ligapläne macht, so dann und dann spielt der und der gegeneinander, die müssen da irgendwie Sorge für tragen, dass das nicht stattfinden kann.
Ja.
So, und wenn sie es nicht schaffen, und das schaffen sie nicht, schon seit Jahren nicht und Jahrzehnten nicht, belasten den Haushalt. Davon könnte zum Beispiel, was wir vorher gesagt haben, der öffentliche Nahverkehr bezahlt werden. Weißt du, dann sagst du dem Fußballverein, jo, die paar Millionen, die jedes Jahr dafür draufgehen, das wird auch in den ÖPNV gesteckt. Die Leute können kostenlos fahren. Das trifft ja auch die Fußballfans dann zum Beispiel. Die können ja dann auch kostenlos zum Stadion fahren in den Städten, wo es dann so läuft.
Also,
es wäre im Prinzip nur eine Umverteilung, die wiederum
ja,
allen nützt.
Aber es ist halt so die Frage, wie dann die Beiträge aussehen. So kann dann der Verein, der jetzt zum Beispiel weniger radikale Fans hat oder der jetzt nicht so oft dafür verantwortlich ist, dass so viel Polizei, weil da gibt es ja schon Vereine, die unterschiedlich sind. So.
Ja klar, es geht ja auch um Hochrisikospiele.
Genau,
und
das sind dann ja öfter mal die gleichen Vereine. Dann denkst du dir natürlich als zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Bayern jetzt eher wenn Bayern jetzt eher ruhigere Fans hat, ja klar, aber es ist halt schwierig so, weißt du, weil das ist der wirtschaftsstärkste Verein. Aber die haben, glaube ich, nicht so viel mit so Fanausschreitungen zu tun, weil die, also glaube ich, da gibt es, glaube ich, eher andere Vereine, die da am Rad drehen. Oder die Fans aus Hoffenheim, so. Wenn Hoffenheim jetzt voll die harten Beiträge zahlen soll, die haben halt echt irgendwie, wird immer nachgesagt, dass die eine schwache Fankultur haben. Die haben jetzt nicht die heftigen Ultras, die sich dann immer schlagen, glaube ich. Und wenn die jetzt halt die Beiträge zahlen, dafür, dass sie nie einen großen Polizeieinsatz bezahlen, dann ist es sozusagen, also
ist ja auch unfair, ja.
Klar, nur vielleicht ist das dann einfach so, ja, wenn du hier in der Liga spielen willst, dann läuft das so.
Ja, entweder du machst es so, das würde natürlich den Fußball allgemein ein bisschen schädigen.
Ja, aber die.
Man könnte
die
es ja auch so,
aber
die
das
DFL
musst du eigentlich
ja
immer.
Mit Sicherheit Rücklagen. Die haben ja mit Sicherheit Rücklagen. Dann zahlt die DFL das erstmal pauschal im Voraus. Also jeder Polizeieinsatz, der stattfindet, der wird dann halt mitgetragen. Muss ja auch nicht zu 100% sein, kann ja auch 50% sein.
Ja.
Ist mir ja egal. Aber zumindest zum Teil. So, wenn die dann mitgetragen werden, dann hast du am Ende der Saison eine bestimmte Summe. Und die wird dann zu
Ach, das
25%
ja?
auf alle Fußballvereine aufgeschlagen. und die 75% werden dann auf die Vereine abgerechnet oder mit den Vereinen abgerechnet, die halt diese Hochrisikospiele verursacht haben. Also beispielsweise Dortmund.
Die Hochrisikospielquote, Alter. Das müsste es geben, ja, genau. Die Hochrisikospielquote.
Ja, genau. Aber siehst du, du kannst verschiedenste Lösungsansätze finden.
Und dazu und sind
die
ja...
Die drücken sich halt um alles. Ja. Die wollen halt gar nichts damit zu tun.
Und sich, das muss... Das ist doch für uns alle zu stellen. Und das muss halt kommen, dass da diese großen, wirtschaftlich starken Vereine... Ich wollte jetzt auch nicht so in Schutz... Also, ne, sind da halt immer nur so ein paar... Gedanken gekommen, wie es genau irgendwelche Ungerechtigkeitsbeispiele nur, die müssen eigentlich, die verdienen alle, die setzen alle so viel Cash um, diese Vereine.
Im Grunde,
das ist schon krank, die
in der Weltmeisterschaft zwei Tore geschossen hat für Deutschland, kann ein einzelner Spieler von dem, was der deutsche Staat diesem Spieler gibt, ich weiß nicht, ob es der Deutsche Fußballbund ist oder wie auch immer, aber im Grunde geht es ja irgendwie immer auf das Geld.
Die kriegen so 200.000 oder so.
Ich glaube EM 200, WM 300.000, irgendwie sowas ist mir im Kopf.
Und Weltmeister irgendwie halt nochmal einen Aufschlag.
So ein Fußball-Hochrisikospiel-Einsatz könnten die halt zahlen, aus eigener Tasche. Ja. Das sind für die quasi Peanuts. So, und die in den Vereinen kriegen die ja auch Millionensummen im Jahr an Gehalt. So, das heißt, da müssen die Vereine halt einfach sagen, jo, sorry, wenn ihr in Deutschland Fußball spielen wollt, wir haben eine gute Liga, wir haben gute Vereine, wir
können und dann beschweren sie sich wieder über Wettbewerbsfähigkeit.
Halt so, ja, genau, aber das ist halt Quatsch, Mann, dann gehen die guten Spieler halt ins Ausland, das ist mir doch scheißegal. Ich habe nichts mit Fußball am Hut, so, aber ich muss dafür gerade stehen, ich muss dafür zahlen, so, was soll der Scheiß? Ja. Das geht mir halt voll auf den Sack, das geht mir wirklich nicht auf den Sack. Das geht mir auch schon, seit ich diese Hausarbeit nicht bestanden habe, auf den Sack.
Hängt ja echt nach, ne?
Ja, das denkt mir. Ja klar, ich muss ein Semester länger studieren. Yeah.
Shoutout an Prof. Teuer.
Alter, weißt du, ich muss dafür gerade stehen und zwar nicht nur mit Steuergeld, nein, auch mit Lebensleistung und Lebenszeit, Studium und dem ganzen Scheiß, Alter. Siehst du mal, wie weit das hinterherhängt hier. Ja. Mann. Diese Penner. Scheiß Fußballlobby.
Okay, schönes Schlusswort.
Das Schlusswort kommt jetzt. Die Professorin, die mich das nicht hat bestehen lassen, die ist tatsächlich auch für den für die DFL in solchen Sachen tätig.
Also nein.
Gastbeiträge in
Zeitung. Nein. So nein, wirklich? Ja, oh ja. Mein Gott. Oh mein. Fakt ab. Fängt
in der Lehre
an. Fakt ab. Es fängt damit an, dass einfach Unis nicht so viel Geld haben, wie sie eigentlich bräuchten und da irgendwelche Leute,
ja,
ey, dann,
die darf ja frei ihren Beruf ausüben. So.
Ey, aber es gibt ja es.
War meine Hausarbeit auch wirklich nicht.
Digga, gut, es gibt aber auch private Verbände, die stiften dann Lehrstühle und die halten dann auch und das würde nicht der Fall sein, wenn die Unis mehr Geld hätten vom Staat. So, dann müssten die ja nicht gesponsert werden von privaten Sachen. So.
Ja, aber das ist halt das.
Na gut, wenn du den Professoren jetzt auf einmal
20%
Thema.
Mehr Gehalt zahlen würdest. Die Leute, die gerne mehr Geld haben wollen, die machen das dann trotzdem weiter.
Ja, aber es ist.
Du kannst den Leuten ja nicht verbieten, sich noch weiter zu entfalten, so.
Ja, klar, natürlich. Aber. Naja.
Gerade ist auf jeden Fall, ich verstehe,
was du sagst. Gerade bei solchen Sachen, eigentlich kann man das schon fordern. Wenn die genug Gehalt kriegen, dass sie dann halt nicht noch bei einem privaten Ding. Klar, Gastbeiträge schreiben nur. Da ist eine direkte Verbindung, Mann.
Ja, schon.
Also gerade bei so einem Thema, wenn die dafür da Gastbeiträge schreibt, das positiv bewertet und dann sozusagen euch, den zukünftigen Leuten, die das irgendwie mal dann entscheiden werden, das schon in die Wiege legt, so, nee, das ist eine falsche Rechtsmeinung, das kannst du nicht so machen. So, das ist doch
verkackt. Ja, hätte ich in Göttingen studiert und dann den Göttinger zitiert, dann hätte ich da eine andere Sache rausgekriegt, so, ne?
Ja.
Göttinger Meinung in einer anderen Stadt vertreten.
Tja. West.
Hey, so ist das
halt. Und zwar in Hessen, nicht im schönen Niedersachsen. Nein. So, Johann, ich würde noch gerne über eine Sache reden. Und zwar hier diese, auch nur so eine kleine Sache, nur so am Rande. Die Fischerei-Smartphone-Pflicht. Das hört sich richtig weird an.
Übelst.
Aber es geht darum, dass... es jetzt eine Verordnung geben soll oder ein... Auf jeden Fall werden Fischer in der Ostsee... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Ost- oder Nordsee ist. Auf jeden Fall da, wo die Dorsche in Gefahr sind. Werden sie jetzt verpflichtet, sich eine App zu downloaden beziehungsweise sich erstmal ein Smartphone zu kaufen, weil viele von diesen Fischern haben gar kein Smartphone und kennen sich mit dem ganzen Bums, der sich Internet nennt, gar nicht aus. Und werden jetzt verpflichtet, sich halt diese App auf ein Endgerät zu ziehen, das, wo sie dann irgendwie jeden genauen Dorschfang protokollieren und das wird dann an Server geleitet und so weiter, damit man die Bestände irgendwie im Auge hat und die sichern kann. Jetzt ist halt das Ding, dass diese lokalen Fischer beklagen, erstens, wir sind eigentlich gar nicht dafür verantwortlich, wir kleinen Familienbetriebe, dass die Überfischung von diesen Dorschen so stattfindet. Uns betrifft das eigentlich gar nicht und das ist halt Peanuts, was wir hier eigentlich machen. Das sind halt für die wieder halt mehr Kosten, aber halt auch das zweite Problem sind Empfangslöcher auf der See. Dann haben sie halt gerade keinen Empfang, können das halt nicht mit der App machen und es ist halt auch die Frage, wie schnell das dann so ein, weiß nicht, Fischer kurz vor der Rente jetzt, so ein Norddeutscher, wie der das halt überhaupt so schnell checkt mit so einem, weißt du, dann sitzt er da vor seinem Smartphone, wie komme ich jetzt zu dieser App? Da, wie gebe ich das jetzt hier ein? Das ist Touch. Also kann ich mir halt echt vorstellen, dass es da Probleme gibt, aber wenn es dann Empfangslöcher gibt, müssen sie es halt echt umständlich protokollieren und es kostet dann Zeit, dann verzieht sich das alles, müssen dann länger arbeiten. Das hat viele Nachteile bei den kleinen lokalen Fischern und es gibt eine Prämie fürs Nichtfangen ab einer Bootslänge von 8 Metern. Leider hat fast keiner dieser kleinen Fischer ein Boot, das so lang ist und so groß ist, weil sie halt kleine lokale Fischerfamilien sind. Und ja, deshalb diese App halt echt diesen Menschen komplett, komplett schadet. Und ja, ich fand es einfach skurril, dass du da eine App jetzt anordnest. In der
Tja, 11
Fischerei.
Jahre
Für so.
nach der Veröffentlichung des ersten iPhones, 11 Jahre danach werden ganze Berufsstände quasi dazu gezwungen, sich auch so, also jetzt nicht unbedingt ein iPhone, aber so ein
Ja.
Gerät zuzulegen.
Und
So
vor allen Dingen
eine
dann.
Vereinfachung
Und
mal.
dann. Stell dir jetzt mal so ein Opa vor. 60 Jahre. Chillt da, fängt sein ganzes Leben lang Fische, hat so einen richtig schönen handwerklichen Beruf, fährt halt morgens raus, kommt abends wieder. Keine Ahnung, hat halt so sein Leben. Hat echt nicht viel mit Technik zu tun, weil alles ist irgendwie in seinem Boot mechanisch und so. Und dann wird er halt gezwungen, jetzt sich so ein Smartphone zu kaufen. Dann geht er irgendwie mit seinem Enkel los und kauft sich wahrscheinlich ein neues Smartphone. Wo wir schon wieder bei dieser ganzen Coltan-Geschichte anecken. Wenn die Bundesregierung sowas beschließt, dann kann man doch eigentlich dafür sorgen, dass man halt irgendwie gebrauchte Smartphones, weil man sich ja dieser Krise eigentlich bewusst ist. Also nur mal aus dem ganz, ganz neuen Ansatz heraus, dass man diesen Menschen einfach so ein Smartphone zur Verfügung stellt, wenn die eins brauchen und keins haben. Weil ich finde es schon krass. Werden die da einfach gezwungen, sich
Du
jetzt so ein
kannst doch auch
Handy,
einfach
werden
sagen,
sich einfach gezwungen, ein Handy zu holen?
ja, oder sie können auch einfach mal das, was sie
Also.
halt sagen sollen, das können sie auch per Fax oder E-Mail, je nachdem, wie weit sie dann
Das könnte
sind.
einfach, wieso wird denn das nicht am Ende erfasst irgendwie? Oder wird es nicht erfasst so, dass du dann einfach mit deinem Empfang dahin gehst und dann halt einfach ne, so, das dann halt im Endeffekt eingibst oder so, wie viel du jetzt heute gefangen hast und so? Das muss doch irgendwie so möglich sein und das dann im Endeffekt festzulegen und zu protokollieren. Ich weiß auch nicht, wie genau die App dann da draußen arbeitet und was du da eingeben musst, nur es hörte sich sehr, sehr umständlich an.
Ja, ist auf jeden Fall krank, die armen Leute, ey. Die könnten theoretisch vor das Verfassungsgericht ziehen, ne? Ist eine Berufsausübungsregelung, also.
Ja,
Aber naja,
vielleicht.
so weit werden sie dann auch nicht denken. Die werden sich denken, ach gut, dann kaufe ich mir halt ein Smartphone, scheiß drauf.
Ja, aber das ist halt schon, ja, und dann kauft sie sich ein neues Smartphone.
Ja.
Und dann gibt es schon wieder Kinder irgendwo, die dann
Den Scheiß aus
das
der Erde ziehen.
getan. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht ist es das gewesen.
Ja, für mich war es das auch jetzt.
Ja, ich würde vielleicht noch gerne diesen. Ich habe an einem kleinen Nahles, Andrea Nahles-Song gearbeitet. Den würde ich vielleicht gerne jetzt noch abspielen. Aber dazu müsste sich mein Programm öffnen. Ableton, sagst du mir was? Ja.
Tja, das heißt, alle SPD-Mitglieder, die jetzt zuhören sollten und noch nicht abgestimmt haben, hört euch den Song genau an. Ist witzig.
Ja, ist auf jeden Fall witzig. Ist auch. Ja. Ein bisschen Drum and Bass. Sehr. Der Johnny Drum and Bass. Es lädt irgendwie nicht so richtig. Aber heute ist so ein schöner Tag. Ich werde gleich noch rausgehen. Ich sehe ganz viel Blau im Himmel. Oh, wir könnten diesen Podcast auch mit dem Zitat von Sophie Scholl beenden. Weil es
Oh ja, Mann, das
hilfreich
klingt
ist.
gut. Das möchte ich gerne.
Sophie Scholl wurden nämlich genau heute vor am 22. Wie viele Jahre sind das dann? Auf jeden Fall heute ist sie gestorben, wurde hingerichtet. Und zwar hat sie heute gesagt, also zu ihrem Todestag an ihrer Hinrichtung gesagt: Heute ist so ein schöner Tag und ich muss gehen. Aber wenigstens, wenn ein einzelner Tod Tausende oder Zehntausende wachrüttelt, dann hat es sich gelohnt. Sinngemäß. Und das ist heftig, weil genauso stelle ich mir das vor, dass, keine Ahnung, irgendwie Sonne da war, blauer Himmel, irgendwie keine Minusgrade, schön ein bisschen Frühlingsgefühle vielleicht aufkommen. Und dann wirst du mit 22 hingerichtet, ey. Weil du
Weil du eine Meinung geäußert hast,
eine politische Meinung.
dagegen gearbeitet hast, dass die Leute sterben
Und
und
wenn man
sie.
sich, und wenn man sich einfach das heute anguckt, dann sind wir da näher dran als jemals, also als nach 45, ey. Das ist einfach krank.
Ja. Und da kann man, siehst du, da kann man dann schon wieder froh sein, dass die Leute in der Türkei nicht direkt umgebracht werden, sondern im Gefängnis landen und wieder freigelassen werden. Also nicht
Ja,
alle,
das
klar, es
stimmt.
gibt Leute, die
Ja.
sind lebenslang jetzt verknackt worden, aber
Es gibt da Hoffnungsblicke,
die
das
werden
stimmt.
halt nicht in ein Krematorium geschickt und einfach verbrannt.
Na gut, ich habe jetzt hier mal den Song geladen. Er ist abspielbereit. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ja, oder?
Ja. Auf
Und
Wiederhören.
bis bald. Und stay focused und so. Und genau, macht euch mal Gedanken über viele Sachen. Viel Spaß! Es ging jetzt noch nicht. Ja. Ich muss das nochmal ganz kurz vielleicht doch nochmal neu laden. Ich habe vercheckt, dass Ableton sich nicht abgreifen lässt. Oh Mann, ey. Es ist hier. Nice. Let's go. Viel Spaß. Wir sind raus. Beziehungsweise mein Windows Media Player ist nicht so schnell. Aber jetzt.
Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie nichts. Ich glaube, da werde ich bei keiner Band eingestellt.